Herzlich willkommen bei der Finanzküche, der Podcast für alle, die ihre Finanzen aktiv gestalten möchten. Wir sind Honorarfinanzberater und sprechen über Geldanlage, Altersvorsorge und Wirtschaft. Unabhängig, fair und verständlich. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Christoph.
Hallo Birgit.
Wir reagieren heute wieder auf eine Top-Nachricht. Ja. Beziehungsweise wir reagieren auf das Katapult-Magazin. Eine Mandantin hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass das Katapult-Magazin vor einigen Wochen eine Grafik auf Instagram veröffentlicht hat, die die Veränderung des Bruttoinlandsprodukts der USA zeigen soll, wie sie sich quasi angeblich verhalten soll, nachdem die Big Beautiful Bill verabschiedet wurde oder ratifiziert wurde. Und genau, das haben wir uns ein bisschen genauer angeschaut und reagieren darauf und werden aber auch darüber sprechen, wie man mit dem hohen Anteil an US-Aktien im eigenen Portfolio umgehen soll.
Genau. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir starten, Big Beautiful Bill, falls niemand das ein Begriff sein sollte, vermutlich einigen schon, einigen vielleicht nicht, Steuergesetzgebung, die jetzt in den USA umgesetzt wird, die Donald Trump und seine, jetzt hätte ich schon fast Schergen auf den Weg gebracht haben, genau, und sein Kabinett dort auf den Weg gebracht haben. Und dort hat jetzt, dort hat man jetzt geguckt, oder gibt es natürlich verschiedene Untersuchungen dann, welche Auswirkungen hat das aufs Bruttoinlandsprodukt. Und das Katapult-Magazin, wie du sagst, hast du mir gezeigt, hat eine Grafik rausgebracht, die zeigen soll, wie sich das US-Wirtschaftswachstum aufgrund dieser Big Beautiful Bill negativ entwickelt. Und dann kam in deinem Gespräch ja die Frage auf, ob das jetzt Auswirkungen für die Anlagestrategie haben sollte, in Form von, die USA haben ja einen relativ gewichtigen Anteil in den großen Indizes, die dann auch von ETFs wieder abgebildet, nachgekauft werden. Und wie sollte man das in seiner Anlage dann berücksichtigen, wenn so negative Prognosen herauskommen und im Raum stehen. So. Dann meine Frage erstmal, was zeigt denn eigentlich die Grafik?
Genau, also in dem Text neben der Grafik steht, das Forschungszentrum Budget Lab der Yale-Universität schätzte, dass das Bruttoinlandsprodukt der Vereinigten Staaten bis 2050 um über 2% schrumpfen könnte. Das heißt, was wir annehmen, was die Grafik zeigen soll, ist quasi die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in den USA von heute bis 2050. Und da wird gezeigt, zwischendurch soll es mal wachsen um 0,5% und dann quasi konstant bis 2050 schrumpfen, bis wir bei einem Schrumpfungsgrad oder Schrumpfung von 2,5% sind.
Ja. Genau, da hat sich bei mir irgendwie die Alarmglocken geläutet und denke mir so, wäre schon außerordentlich die Nachricht, wenn die US-Wirtschaft in den nächsten 30 Jahren schrumpfen soll. Und habe mich dann gefragt, was zeigt die Grafik hier eigentlich wirklich? Ja. Die zeigt nämlich gar nicht, was im Text daneben steht, sondern die zeigt, dass, also die Veränderung des BIP im Vergleich zum Basisszenario.
Genau, also wir haben auf die Website des Budget Labs der Yale-Universität geschaut und haben auch den Ursprungsartikel gefunden. Da werden dann auch mehrere Grafiken gezeigt und dann nochmal erklärt, was hier überhaupt verglichen werden soll. Wir verlinken die Seite dann auch nochmal im Podcast, in den Shownotes, kann sich jeder auch gerne nochmal selber anschauen. Genau, also was zeigt die Grafik eigentlich?
Ja, sie zeigt, dass die USA sich jetzt durch die Big Beautiful Bill 3,5% schlechter entwickelt als ohne. So. Und da hätte man seitens des Katapults-Redaktionsteam die ersten zwei Sätze lesen müssen. Und dann hätte man gewusst, um was es hier geht. Ist scheinbar nicht passiert, kann passieren, man macht Fehler. Komisch ist dann, dass auch unter den Kommentaren da relativ wenig darauf hingewiesen wird beim ersten Scrollen, beziehungsweise gar nicht. Aber ehrlich gesagt, fällt man da vielleicht auch so auch mal als, wenn man ein bisschen Hintergrundwissen hat, einfach mal drauf rein, wenn man da einfach drüber scrollt und das einfach so hinnimmt. Das zeigt wieder, wir sind ja hier Reaktionspodcast gerade, dass man jede Grafik nur so gut ist wie derjenige, der die interpretiert und auswertet. Das bedeutet, ich kann ja darstellen, was ich will, und mit der Realität muss es nicht wirklich was zu tun haben. Also an der Stelle wäre wieder kritisch hinterfragen, wo kommen die Daten her, was wird damit gezeigt, macht absolut Sinn. Das ist Punkt Nummer eins, aber das viel wichtiger für unseren Podcast heute ist ja, es ist eine negativere Prognose, für die USA.
Ja.
Jetzt stellt sich ja die Frage, und die kam ja schon öfters aus und die haben wir in dem Podcast auch schon mal diskutiert vor einigen Monaten, macht es Sinn, diesen hohen USA-Anteil im Portfolio zu haben, der zum Beispiel in einem MSCI World ETF oder auch in einem All World ETF, der die Schwellenländer noch mit drin hat. Wir haben einen sehr hohen USA-Anteil in den Aktienmärkten, einfach weil die ungefähr, ich habe es nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, an den globalen Aktienmärkten fast schon 60% ausmachen. So, ein Land. Jetzt ist die Frage, macht es Sinn, diesen hohen USA-Anteil im Portfolio zu haben? Ja oder nein? Was würdest du sagen?
Gute Frage, da sind wir ja wieder beim Thema Prognosen, beziehungsweise wie lese ich Prognosen, stelle ich dann auch noch eigene Prognosen an oder wie führen die Prognosen dann zu den zukünftigen Kursen? Und da gilt ja immer, dass solche Prognosen bereits eingepreist sind. Aber auch noch mal ein Wort zu wirtschaftlichen Prognosen. Wirtschaftswissenschaft ist keine harte Wissenschaft, das heißt, wir haben es ja auch nicht mit physikalischen Gesetzen zu tun. Ob es wirklich so weit kommt oder dahin geht, dass es alles dann so nach unten geht in den USA oder so viel schlimmer kommt, das wissen wir aktuell nicht. Das ist eine Prognose, die bis über 2050 läuft. In den Jahren sind über 25 Jahre, da kann sich noch so einiges ändern. Also es ist immer eine punktuelle Ansicht und aufgrund dieser punktuellen Ansicht wird eben eine Prognose erstellt. Ist hilfreich, enthält auch viele Informationen. Aber es ist halt nicht, es steht nicht in Stein gemeißelt.
Genau, da haben wir gerade drüber diskutiert, es ist nicht in Stein gemeißelt, aber ich bin trotzdem der Ansicht, dass solche Prognosen logischerweise wertvoll sind und dann auch zur Preisfindung an den Märkten dass die dazu führen, dass die Märkte sinnvolle Preise finden kann, weil erst anhand solcher Prognosen kann ich mir als Investor Gedanken machen, in welchen Markt will ich investiert sein, wie viel, das ist ja jetzt eine globale oder eine USA-Prognose, die dann auch die Weltwirtschaftsentwicklung sicherlich mit drin haben muss. Ich habe ein Basisszenario, das muss irgendwelche Annahmen treffen. Und solche Prognosen werden logischerweise auch sich in den Wertpapierpreisen wiederfinden. Die entspannende Frage für uns als Investoren ist, ist die schon im Kurs mit eingepreist? So, und wir haben ja gesehen, dass die US-Märkte in den letzten 12 Monaten schlechter liefen als andere Märkte zum Beispiel. Und es hat ja Gründe. Und es liegt unter anderem damit zusammen, dass die Prognose schlechter geworden ist im Vergleich zu vor 12 Monaten. So. Und wenn ich jetzt sage, ich sehe hier eine negative Prognose und fasse jetzt mein Portfolio an und ändere das aufgrund dieser Prognose, dann laufe ich dieser Prognose wahrscheinlich hinterher. Das heißt, ich müsste die Prognose eigentlich kennen, bevor die Prognose gestellt wurde, damit ich da wirklich einen Nutzen für mich draus ziehen kann, weil das öffentlich zugängliches Wissen ist. Dieses Wissen haben sehr, sehr viele gute Marktteilnehmer, die viel Geld bewegen und die können wahrscheinlich eher davon profitieren als Otto-Normalanleger. Und selbst die sind teilweise nicht so schnell, um das dann davon profitieren zu können. Also es gibt ja einen Wettkampf darum, wer mit seinen Rechnern näher an der Wall Street sitzt, um möglichst schnell eine Order platzieren zu können. Und dann zu denken, dass ich als Anleger eine Chance habe, mir in Ruhe eine Prognose durchzulesen, dann noch das irgendwie gewichtet in irgendwelche Preisfindungen für einzelne Unternehmen einzuordnen und dann zu entscheiden, wie ich mein Portfolio ausrichte und dann zu denken, ich habe einen Vorteil davon im Vergleich zu, ich mache das nicht. Das ist eine sportliche Annahme und dazu gehört eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein. Heißt nicht, dass man das nicht machen sollte, ja. Also wir haben ja auch Mandanten, wo wir dann am Ende die Entscheidung vielleicht treffen, okay, wir verändern irgendwie die Gewichtungen, die wir auch selbst empfehlen würden, weil der Kunde sich damit nicht wohlfühlt. So. Manchmal ist es dann auch sinnvoller als Berater dann vielleicht zu sagen, okay, gut, wenn du aus dem und dem Grund nicht in den USA investiert sein willst, dann investieren wir nicht in die USA, weil es macht ja keinen Sinn, irgendwo investiert zu sein, wo ich gar nicht investiert sein möchte, weil wenn es dann nicht gut läuft, breche ich die Anlagestrategie ab, werfe sie über den Haufen und dann wäre es besser, ich hätte nie investiert, weil ich dann eine negative Anlageerfahrung habe. So. Genau.
Ja. Genau. Also wir hatten ja schon mal das Thema vor ein paar Monaten, ob wir jetzt nicht eher in europäische Werte investieren sollten, jetzt wo es mit den US-Werten nicht so gut läuft, aber das hätten wir uns dann wohl heute auch wieder anders überlegt.
Ja, und das war auch nochmal ein Punkt, warum wir das Thema aufgegriffen haben. Ich glaube, so Richtung Mai oder sowas hatten wir die Aufnahme oder April, ich weiß gar nicht mehr genau, Und seitdem ist der US-Markt tatsächlich ein Stück besser gelaufen als jetzt zum Beispiel ein DAX oder so, der dann am Anfang des Jahres und zum Jahreswechsel sehr, sehr gut lief. Oder der dann, ja, weiß gar nicht, der hat ja 26% seit Amtsantritt von Donald Trump hat der DAX 26% zugelegt. Und der S&P 500, der hat, ich habe die Grafik gerade offen, 13% zugelegt. Ja, von den 13% ist aber ein guter Teil seit Mai entstanden. So. Das war so der Zeitpunkt, wo so viel drüber diskutiert wurde, soll ich jetzt nach Europa wechseln oder nicht? Hätte sich im Nachhinein vielleicht als nicht ganz so gut, zumindest Momentaufnahme heute, erwiesen. Das bedeutet, dass unsere Einschätzung damals, wir laufen dem Trend wieder hinterher und nicht voraus, in dem Moment eigentlich in eine ganz gute Richtung ging.
Ja.
Der Dollarkurs ist jetzt noch ein bisschen gefallen im Vergleich zu unserem Podcast, aber die Aktienmärkte haben sich schon wieder deutlich erholt. Und auch der Dollarpreis ist ja gerade eher wieder auf dem Weg, hat sich zumindest einigermaßen stabilisiert oder ist wieder ein bisschen stärker geworden im Vergleich zum Euro in den letzten Wochen. Es sind aber immer alles Momentaufnahmen. Entscheidend ist letztlich, dass ich eine Anlagestrategie finde, mit der ich mich wohlfühle und der ich langfristig treu bleiben kann. Und ich muss mir auch jedes Mal, wenn ich so eine Prognose nutze, um mein Portfolio neu auszurichten, muss ich mich bei jeder Anpassung oder Änderung der Prognose wieder fragen, muss ich mein Portfolio neu ausrichten. Ziel sollte wirklich sein, da Ruhe zu bewahren, sich klar zu machen, dass diese Prognosen allen Marktteilnehmern, die das möchten, diese Information auch haben und wahrscheinlich schon gehandelt haben, bevor ich das kann. Das heißt, ich laufe der Prognose hinterher und in dem Moment kann ich keinen Mehrwert daraus ziehen. Was nicht heißt, dass Prognosen nicht sinnvoll sind, weil Prognosen ja zu einer guten Preisfindung am Markt beitragen. Und diese Marktteilnehmer, die dann auch nach diesen Prognosen handeln, Preise finden, die sind ja essentiell für uns Trittbrettfahrer, die sagen, wir wollen diese Prognosen gar nicht bewerten und nicht sagen, Aktie A, B ist über- oder unterbewertet, sondern wir brauchen diese schlauen Menschen, und das meine ich jetzt nicht irgendwie, sondern wirklich diese extrem intelligenten Menschen, die sich Gedanken machen, wie sich Märkte entwickeln, die sich Gedanken machen, was der faire Wert einer Aktie, einer Anleihe oder von sonst irgendwas ist und dann aufgrund ihrer eigenen Einschätzung Preise festlegen und sagen, ich kaufe, verkaufe den Wert zu dem und dem Preis. Die Marktteilnehmer brauchen wir zwingend, damit die Märkte eine effiziente Preisfindung haben. Wenn es die Marktteilnehmer nicht gäbe, würde es wieder Sinn machen, sich selber hinzusetzen und selber versuchen, diese Prognosen anzustellen, zu bewerten und zu sagen, was man kauft und was nicht. Da wir aber davon ausgehen, dass es genug Marktteilnehmer gibt, die für eine effiziente Preisfindung sorgen, konzentrieren wir uns lieber auf das, was Sinn macht, nämlich ein gut ausbalanciertes, gut gestreutes Portfolio zu finden, das nur die Anlageklassen berücksichtigt, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie funktionieren. Amen.
So. Hätte ich besser nicht sagen können. Also, ja, ich bin auch nicht grundsätzlich gegen Prognosen und will nur sagen, ja, können auf jeden Fall Informationen enthalten und sind auch wichtig für die Preisfindung, aber ich als Einzelanleger sollte eben nicht den Prognosen hinterherrennen.
Ja. Trotzdem interessieren mich solche Prognosen. Also ich bin
ja, ist ja auch immer wieder spannend. Also bringt uns ja auch Redestoff genügend.
Genau. Ja, was können wir uns wieder mitnehmen? Also mitnehmen haben wir, glaube ich, schon für die Anlagestrategie einiges gesagt. Wir wollen eine Anlagestrategie, die langfristig unter verschiedenen Bedingungen funktioniert, wo wir auch in schwierigen Zeiten davon überzeugt sind, dass die funktioniert. Wir sind eben in einer ungewissen Welt unterwegs, wo wir nicht wissen, was kommt. Das heißt, ich muss mich möglichst breit aufstellen. Wenn ich in einer Welt wäre, wo ich Informationen hätte, die mir irgendwie einen Vorteil schaffen oder so, dann könnte ich auch ein konzentriertes Portfolio bauen, wo ich sage, ich konzentriere mich auf wenige Werte, weil ich weiß, dass das Sinn macht. Ich weiß aber, dass ich nichts weiß. Und je mehr ich mich damit beschäftige, umso klarer wird mir persönlich das immer. Und in dem Umfeld sollte ich mich eben darauf konzentrieren, die richtigen Anlageklassen auszuwählen, mir zu überlegen, in welcher Gewichtung will ich die langfristig haben. Und dann halt, ja, wie immer, weise mir darauf hin, welches Risiko möchte ich gehen, welchen Ertragsbedarf habe ich, wie viel Risiko kann ich überhaupt tragen und das Portfolio nach diesen grundlegenden Maßstäben ausrichten, auf günstige Kosten achten, mich vor allem nicht verrückt machen lassen von diesen ganzen Prognosen. Selbst die klimatischen Veränderungen etc., der Einfluss, es lässt sich auch nachweisen, dass solche Überlegungen in die Kursfindung mit einfließen. Ob da Weltuntergangsszenarien ausreichend berücksichtigt sind, sicherlich nicht, aber die gewichteten Prognosen sind in den Kursen mit drin. So. Was uns ja allen Hoffnung macht, weil anscheinend geht der Markt davon aus, dass es noch weiter hochgeht. So. Also die Aktienmärkte sind da relativ schlau. Ich glaube, ich habe letztens mal so eine Grafik gesehen, da ging es um irgendein Flugzeug oder da ging es um irgendeinen Absturz von einem Flugzeug oder von einem Raumschiff, ich weiß nicht mehr genau so. Und da haben die gezeigt, dass da gab es Untersuchungen dazu, welches Unternehmen daran schuld war, dass es abgestürzt ist. Und der Aktienmarkt hat das Unternehmen Sekunden nach dem Absturz abgestraft. Die Untersuchung war nach Jahren oder so beendet. Das heißt, der Aktienmarkt wusste sofort, wer schuld ist. Die Gerichte haben eine ganze Ecke länger gebraucht. So gut funktionieren die Aktienmärkte.
Ja.
Genau. Und das ist auch ein schöner Gedanke, dass man in einem Markt unterwegs ist, der so effizient ist.
Ja, wir haben es halt hier mit einer Schwarmintelligenz zu tun.
Ja. Du hast ja das, glaube ich, du hast immer dieses schöne Experiment. Wie war das mit den
Also Kohlen mit diesem doch? Professor, der kam in seine Vorlesung rein, hatte so ein riesen Glas, also durchsichtiges Glas mit Jellybeans und also Unmengen an Jellybeans in so einem Glas drin und hat dann seine Studentinnen und Studenten gebeten, zu schätzen, wie viele Jellybeans in diesem Glas sind. Wir wissen ja, diese Gelee-Bohnen sind doch sehr, sehr klein und das Glas war sehr, sehr groß. Und am Ende, also jeder hat dann halt auf ein Zettel Papier irgendeine Zahl geschrieben, abgegeben. Insgesamt waren wohl so um die 3600 Bohnen drin. Und da gab es eben Schätzungen von 500 bis 5000, 6000 oder so. Und im Durchschnitt kamen die, also Durchschnitt aller Schätzungen lag dann ungefähr so bei 3550, also sehr, sehr nah an den 3600 dran. Und keine einzelne Schätzung kam so nah dran wie der Durchschnitt aller Schätzungen.
Ja. So. Und so funktioniert der Aktienmarkt.
Ja.
Ungefähr.
Ja.
So. Genau. Und das Letzte, was man sich mitnehmen kann, es macht Sinn, ab und zu mal in die Basisdaten reinzuschauen bei irgendwelchen Untersuchungen. Also nicht nur jemanden anzuschauen, der auf Daten zugegriffen hat, sondern dann auch zu gucken, hat derjenige richtig auf die Daten, hat er die richtig verarbeitet? Das hat in dem Fall extrem viel Sinn gemacht.
Ja.
In dem Sinne sind wir am Ende angekommen. Schön, genau, dass ihr mit dabei wart.
Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge der Finanzküche. Wir hoffen, du konntest wertvolle Impulse für deine finanzielle Planung mitnehmen. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Empfehlung und dein Abo.